Ich habe, seit ich How to Sell Drugs Online Fast gesehen habe, meine Webcam abgeklemmt.
Ja, das war sicherlich ganz sinnvoll.
Du guckst How to Sell Drugs Online Fast. Du kannst das, du bist ja auch 15 Jahre jünger. Also da
ich hab's auch geguckt.
Da ist der Abstand. Guck mal, alle heben hier den Dings.
Den Zeigefinger.
Ja, alle haben es geguckt.
Ja, das ist auch eine gute Serie. Fand's sehr unterhaltsam.
Ist es auch.
Ich wollte schon sagen, ey, komm, damit wir gar nicht erst anfangen, über Fußball zu sprechen. Ich war übrigens mit Attila Hildmann im Wald, so dass wir gleich ganz weit wegkommen und Mike wieder 15 Minuten braucht, um uns einzufangen.
Im deutschen Wald. Naja, ach Kinder. Yeah. Ich habe übrigens, weil ich ja Rückkehrer bin aus dem Urlaub, ich habe einen Covid-19-Test gemacht.
Sehr gut. Wo warst du denn eigentlich genau?
In München, in Oberammergau, in Italien, in der Nähe von Portofino, am Tegernsee und dann zurück.
Ach, guck mal. Also Meisenherz, tu doch nicht so. Du weißt doch, dass wir alle zeitgleich in Italien waren, nur nach 3 Jahren MML sind wir wie so eine verstrittene Altmänner-Rockband. Selbst wenn wir 10 Kilometer voneinander entfernt sind, sehen wir uns nicht mehr.
Stimmt, du hast recht.
Und ja. Und der Unterschied ist, ich habe jetzt nicht jede Station auf Social Media fotografiert und gepostet.
Auf CD-ROM.
Ja, hätte mal machen sollen. Hätten die Leute, dann hätte ich auch gewusst, wo du bist.
Ja. Ja. Naja, so.
Falls ihr so Darth Vader-Geräusche hört von mir, ich trage ja neuerdings Brille, ich muss die ab und zu putzen, wenn die beschlägt, wenn ihr so geiles Zeug erzählt.
So. Weil du mit Maske moderierst und das doof ist mit natürlich. Brille? Mhm. Sehr interessant.
Wieso Darth Vader? Hat Darth Vader permanent seine Brille geputzt in Star Wars?
Nein, aber ich habe
welchen Teil von Star Wars habe ich verpasst?
Eine schöne Vorstellung, dass er kurz mal das Visier abnimmt.
Das ist sozusagen der zweite Teil von...
Bitte, Leute, ich muss kurz meine... So, wo waren wir? Todesstern? Ja, richtig, ja.
Das ist der zweite Teil von Eddie Izzards The Death Star Canteen.
Genau.
Einer der besten Stand-Ups aller Zeiten.
So, Freunde.
Ja, herrlich. Worum geht's? Geht's auch in dieser Saison, nach der längsten Sommerpause aller Zeiten, geht es noch um Fußball bei uns? Oder ging es jemals um Fußball?
Es geht wie immer und im Fußball ausschließlich um den schnöden Marmon.
Marmon? Um den schnöden Marmor.
Den schnöden Marmor. Deswegen herzlich willkommen, unser heutiger Partner in diesem Podcast, der erste von zwei Partnern. Hier ist der erste, COMDirect. Das ist nämlich die innovative und digitale Bank, die im Prinzip in jedes Handy passt.
Ja.
Und wo man sämtliche Bankgeschäfte über eine App dann abwickeln kann, überweisen kann oder gucken, wie der Kontostand ist. Alles das, was man heutzutage eben in einer Handy macht. Und das Ding ist, COMDirect ist ebenfalls auch Partner von Borussia Dortmund. Und deswegen gibt es für alle die ein Konto eröffnen, unter dem Link comdirect.de/Trikot, gibt es zur neuen Saison das neue Trikot für ein neues Konto bei COMDirect, nämlich das neue Trikot von Borussia Dortmund und natürlich noch viele, viele andere Extras, zum Beispiel die kostenlose Kontoführung. Es gibt das Trikot, wie gesagt, gratis dazu. Es gibt eine kostenlose Visa-Card im BVB-Design. Es gibt freien Eintritt beispielsweise, nein, ermäßigten Eintritt ins Borussiaum. Es gibt ermäßigten Eintritt zu BVB-Nachwuchsspielen, 10% Rabatt auf Fanartikel von Borussia Dortmund. Also für alle BVB-Fans ist das perfekte Konto.
Man klingt so wie das letzte Angebot von Zock und Watzke an Jadon Sancho. Bleibe.
Du kriegst auch 10% auf alle Fanartikel.
Fürs Fußballmuseum.
Sehr schöne Idee, aber eben auch für viele. So, und da stellt sich nämlich mal, der Fan wird hier gleichgestellt auf die auf die Ebene von Jadon Sancho.
Ja.
Auch der bekommt nur 10% im Fanshop, so wie alle Besitzer eines neuen Kontos von COMDirect. Also alles dabei auf jeden Fall, was das Herz des BVB-Fans begehrt.
Ja.
für alle BVB-Fans also das perfekte Konto, für alle Nicht-BVB-Fans auch das perfekte Konto, also damit sie relativ schnell indoktriniert werden und ich würde mal sagen, spätestens nach einem Quartal dann alle BVB-Fans sind.
Fantastisch, hört sich gut an. Komm direkt, das ist ja auch andererseits so ein bisschen der Imperativ von Manchester United an Jadon Sancho,
um da
auch
nochmal dran zu kommen. Du bist so ein Wichser.
So, ne? So ja. da streiten sie sich wieder über die lustigsten Gags. Ihr merkt schon, wir sind fast mittendrin in einer neuen Ausgabe von Fußball MML. Ich möchte nur kurz abschließen mit der Website, die nochmal genannt werden sollte. comdirekt.de/Trikot, einfach neues Konto und dann gibt's ein neues Trikot und all diese aber ganzen schönen Sachen, die wir gerade erzählt haben.
Ist die Vorstellung nicht toll, dass Jadon Sancho da in die BVB-Fanwelt marschiert und ein Jadon Sancho-Trikot kauft? Dann geben die ihm nur 10%. Das ist das Schönste. Für mich, das erdet für mich den Fußball jetzt. Ja,
wie viel Prozent hat denn Sané gekriegt, als er sich Sané auf den Körper hat tätowieren lassen? Ne? So.
Hat es mit H geschrieben.
Ihr könnt auch mit H geschrieben.
Der Sahne. Jogi Löw hat nämlich tätowiert und hat Sahne draufgeschrieben. Oh
Gott, Sahne, Alter, Sahne. Aber wobei, das war bei Klinsmann. Naja,
Wollen wir diese Sommerpause, was hast du gerade gesagt, die längste Sommerpause?
Sommerpause in der Geschichte von Fußball MML.
Das ist absolut richtig.
Wir haben eine halbe Woche durchgehalten.
Wollen wir sie offiziell beenden?
Ja,
komm. Unbedingt.
Ja, dann tun wir das an dieser Stelle und rufen wie immer in gewohnter Manier zu Musik bitte. So, und damit frohes Neues, liebe Freunde. Hier ist Micky Beisenherz.
Gut gelaunt und frisch wie immer.
Gebräunt sogar auch.
Genau. Ich bin es, der Neffe von Uli Hoeneß.
Kevin Gebräune.
Oh, ihr merkt, es geht schon sehr gut los. Auch diese kurze Verschnaufpause hat einem Mann gut getan, der immer wieder für schlechte Wortspiele sorgt. Hier ist Lukas Vogelsang.
Sommer ist vorbei, Winter is coming. Willkommen zu Game of Thrones.
So, gibt's doch nicht mehr.
Und hier ist der Mann, den Charles Schumann niemals in seinen Laden lassen würde. Hier ist Mike Nöcker.
Das ist ja wirklich
so. Vielen Dank. So, und damit fangen wir gleich mal an. Ist ja wahnsinnig viel passiert in der Sommerpause. Lass mal kurz gucken.
Wir haben Listen rumgeschickt.
Ich weiß es. Nicht nur, dass er Vapiano in den Ruin getrieben
jetzt
hat.
Jetzt geht das wieder los.
Er hat auch Schürrle die Karriere gekostet.
Ja. Na, ich bin, also bitte. Ich, zwei Dinge. Also zum einen freue ich mich für André Schürrle, wenn er von der Last des Profifußballs sich erfolgreich befreit hat. Ich hoffe, er hat jetzt wirklich mehr Spaß im künftigen, Klammer auf, Berufsklammer zu, Leben. Er hat viele, wie ich finde, viele richtige Dinge gesagt über den Profifußball. Das Einzige, wozu ich natürlich nach wie vor stehe, ist, dass, da kann er aber nichts für, dass er halt einfach für viel zu viel Geld von Borussia Dortmund gekauft wurde. So, darüber werde ich mich auch heute noch aufregen und auch in den nächsten Jahren, aber das ist ihm nicht anzulasten, aber es war natürlich Teil des Problems, das sich um ihn herum aufgebaut hat. Also er ist ja insofern ein gutes Beispiel dafür, was unter anderem im Profifußball schiefläuft, nämlich dass halt eben auch Menschen so wie Bitcoins gehandelt werden und dann im Zweifel auch zu völlig überteuerten Preisen im Rahmen dieses Beinemarktes dann wie so eine Blase, dann, also das ist ihm nicht anzulasten, aber es ist bedauerlich, wie sich das alles entwickelt hat. Und wenn der Druck so groß ist, diesem Geld, das du gekostet hast, gerecht zu werden, am Ende ist immer die große Frage, bist du eher Mertesacker, nicht Per, sondern eher Mertesacker oder eher Matthäus? Ja. Und er war dann eher Mertesacker als Matthäus.
The big fucking German. Aber ganz kleines Zahlenspiel nur, du hast es ja gerade schon angedeutet, er ist ja letztendlich der deutsche Anelka gewesen, ne? Durch die Wechsel zu Dortmund, durch Chelsea, durch Wolfsburg. Und er ist erst jetzt eigentlich es ist witzig, dass er gerade jetzt geht, wo er von dieser Last befreit wurde, weil natürlich Sané durch seinen Wechsel in die Premier League und von der Premier League zurück jetzt der deutsche Nationalspieler ist, für den die meiste Ablöse gezahlt wurde in seiner Karriere.
Ja.
So, weil wenn ich richtig gerechnet habe, ist er für 50 gegangen zu Manchester City und ist jetzt für ungefähr 50 zurückgekommen. Das heißt, wir sind bei Oder?
Ja, ja, was aber im Weltfußball gar nicht so wahnsinnig viel Geld ist. Also das berühmte vor Corona, da wäre er ja auch deutlich dann unter deutlich für deutlich mehr Geld wäre er gewechselt oder halt eben nicht gewechselt, weil er so teuer gewesen wäre.
Jetzt da können wir
muss man feststellen, sind die 50 Millionen für Sané eine vergleichsweise moderate Zahlung. Da muss man allerdings das Gehalt nochmal ausklammern, dass er nicht so gering ist.
Das ist richtig.
Da können wir aber nächste Woche nochmal drüber sprechen, weil am 3. August vor 3 Jahren ist Neymar für 222 Millionen zu Paris Saint-Germain gewechselt.
Ach guck mal, es ist auch schon wieder 3 Jahre her.
Ja, ja. Ja, das hat sich quasi jetzt, ist jetzt abbezahlt.
Ja.
Nein, aber das, es, ja.
Das Interessante ist auf jeden Fall, als die schöne Nachricht kam, dass er das seine Karriere beenden will und ja auch ein paar Sachen gesagt hat, die ihn quasi belastet haben in den letzten Jahren. Also dass er es als Befreiung mehr oder weniger jetzt empfindet vom Profifußball, von dieser ganzen Öffentlichkeit, von dem Druck, der ja wohl sowohl sportlich als auch medial ja letztlich entsteht im Fußball, habe ich interessanterweise, zuckte ich ein, zweimal zusammen, weil wenn ihr auf Schürrle rumgehackt habt, habe ich witzigerweise ein paar Mal innerlich, so ging es mir auch, also es geht mir bei dem ein oder anderen Spieler schon oft so, dass ich ein bisschen zusammenzucke, weil man so sehr schnell einfach auch immer dabei ist und ihn kritisiert dafür, dass die Leistung gerade nicht stimmt oder was auch immer, oder dass er zu teuer war, etc., etc. Ihr hackt da gerne mal irgendwie schneller drauf rum, als ich das tun würde, ohne jetzt das als Wertung zu nehmen. Aber ich habe mich.
Hast du ja gerade.
Ich lass doch hier nicht so auf mir rumhacken von Mike Nöcker. Was soll das?
Nein, aber ist ja ein berechtigter Punkt.
Aber also, das Interessante ist ja wirklich, und da hat er ja auch recht, es gibt einfach auch kein Recht auf eigenes Scheitern oder auf schlecht spielen oder auf keine gute Phase haben oder auf möglicherweise auch in irgendeiner Art und Weise den etwas schwereren Umgang mit der psychischen Belastung oder ähnliches gibt's ja im Leistungssport nicht. Und zwar weder medial.
Das stimmt. Ja, ich glaube, der Fokus entsteht natürlich durch die unterschiedlichsten Dinge, in erster Linie sicherlich durch Ablösesummen oder Gehälter. Das heißt jetzt beispielsweise ein Nils Petersen oder ein Grifo in Freiburg können sich schwächere Phasen deutlich einfacher erlauben. Sicherlich aufgrund des Vereinsumfeldes, aber auch aufgrund des ruhigeren Medienumfeldes und aufgrund des Umstandes, dass sie halt einfach nicht mit so einem riesen monetären Tamtam gewechselt sind oder dort ihre fußballerische Existenz haben. Es gilt auch für viele Bremer Spieler, ich behaupte mal die Eggesteins, um da nur irgendwelche zu nennen, werden auch in einer schlechten Saison nicht so sehr auseinandergenommen als Individuum, wie das einem Götze oder einem Schürrle widerfahren ist. Dann kommt natürlich auch noch die Nationalmannschaftskarriere beziehungsweise die extremen Highlights einer Nationalmannschaftskarriere dazu. Dadurch bauen sich dann entsprechende Fallhöhen auf und dementsprechend äquivalent dazu dann halt eben auch die Häme. Das ist nicht gut und das ist falsch und das ist auch falsch von uns aus, sagen wir mal, hobbypsychologischer Sicht, die Leistungen dann so zu begleiten mit entsprechenden Etiketten und Attributen. Aber die Dinge entstehen auf diese Art und Weise. So, und das ist es. Und manche verpacken das, aber sind halt eben auch nicht nur Baslers in der Bundesliga unterwegs, sondern halt eben auch die Schürrles dieser Ligen. Und sicherlich wäre es dann und wann ganz angebracht, sie mit ein bisschen mehr Milde zu behandeln. Wenngleich, ich sagen muss, ein bisschen Frotzelei muss dann auch durchaus drin sein. Die Frage ist halt immer nur, wie weit es dann geht. So.
Ja. Außerdem, sonst entziehen wir uns ja selbst die Berechtigung. Also nun mal, das ist ja genau das, was wir machen. Also da, ich würde ja
unsere Berechtigung ist ja sowieso die große Frage.
Ja, aber ich habe extra was rausgesucht. Ich habe gesagt, warum macht Micky Beisenherz das? Warum hast du diese Vendetta gefahren gegen Schürrle, der dir nie was getan hat?
Ja, und weil ich ein 1,62 Meter fast kahler Mitfünfziger bin. Ja, das du wissen ja die
neue, die, übrigens, im Stern lesen sie Micky Beisenherz als kahler Kolumna.
So.
Und pass auf, ich habe ein Zitat gefunden über dich, Micky, im Interview von Schürrle im Spiegel, wo er sagt, man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen. um in dem Business zu überleben. Sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr.
Siehst du also.
Ich sprach ja, warum du, warum wir das machen in diesem Podcast.
Das ist absolut richtig, genau.
Auch wir spielen eine Rolle, um in diesem Business zu überleben.
So sieht's nämlich aus, genau.
Aber bleiben wir mal dabei. Du hast gesagt, Druck, nicht nur durch Ablösesummen, sondern ich glaube, wenn du etwas erschaffst, wie Schürrle und Götze diesen Moment 2014 im Finale von Rio, dann ist das das, was bleibt. Und dieses Tor war immer größer als die beiden als Spieler und immer größer als die beiden Karrieren. Also das klassische Larger-than-Life-Ding. Ja. Du kannst nicht, wenn du Anfang, Mitte 20 bist, der eine gilt als deutsches Jahrhunderttalent, Götze, der andere gilt als Riesentalent auf Außen, die Dynamik, der Lieblingsjoker von Jogi Löw. Sechs Spiele, sechs Einsätze gehabt 2014, sechs Torbeteiligungen, also der Edeljoker. Und dann kommt diese 113. Minute von Rio. Und Schürrle bekommt den Pass von Kroos, geht am Mascherano vorbei, flankt, Götze trifft. Was willst du danach noch machen? Du bist auf dem Gipfel. Das ist ja genau das Götze-Problem, der ja parallel dazu jetzt einfach verabschiedet wurde. Also Schürrle beendet seine Karriere, Götze stand jetzt arbeitslos. So, und es war aber immer zu groß. Du konntest diesem Tor nicht gerecht werden, egal was du machst. Ich erinnere mich, die Zeit hat 2014 schon da war Schürrle dann noch bei Chelsea und hat ein paar Spiele nicht gemacht. Und dann hat die Zeit schon getitelt, Weltmeister auf dem Abstellgleis. Da siehst du die Fallhöhe, die entsteht, wenn du ganz oben warst in Rio. Was soll danach noch passieren? Es kann ja nur bergab gehen. Und ich glaube, das war für beide Karrieren der Schlüsselmoment. Also der Höhepunkt hat gleichzeitig den Abstieg eingeleitet. So gerade in dieser Größe.
Lesen Sie auch bald wieder in den deutschen Sportgazetten die 10-teilige Robert Enke Reihe. Ja. Aber das ist ja der Punkt. Also so kurzzeitig wird dann immer drauf hingewiesen und insbesondere das Thema Robert Enke, dann sagt sich ja auch das Sportbusiness und auch der Journalismus, man muss da feinfühliger werden und so weiter. Kaum ist die 10-teilige Serie verkauft, geht's auch wieder voll drauf. Ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass insbesondere in den Vereinen selber die psychologische und mentale Betreuung noch viel, viel mehr aufrüsten müsste, weil das ist ja, wir haben ja nicht nur eine, wenn man das mal vergleicht aus Basler und Matthäus Zeiten, ne, und da gab es irgendwie gefühlt drei Fernsehkanäle und es gab die Bild.
Tutti Frutti, ich habe immer gerne Tutti Frutti gesehen und das eine mit den Italiener, mit den Brondo Salvatore habe ich immer gerne gesehen.
Was hast du gesehen?
Brondo Salvatore, Rosso Chalablo. Der Lümmel. Ich hab nie richtig gelegen.
So, also, das ist die alte Welt. Und da sind ja auch die sich dann immer gerne noch in den Doppelpass hinsetzen und sagen, ja, damals.
Früher der Andi Bremer.
Ja, natürlich konnten sie das früher, weil sie auch eine andere mediale Welt hatten. Heute hast du irgendwie 87 Kanäle, du hast
die scheiß Kamera aus, dreh dich kaputt.
Aber Mike, ist nicht deine, sag mal, dein, das, was du jetzt über Enke gesagt hast, ist das nicht an der Sache vorbei? Also ich glaube, das ist richtig, es ist faktisch richtig, dass immer dieser Druck von außen und dieser Umgang mit den Profisportlern, aber mir ging es ja um die Sache, wenn du danach so ein Star bist, das hat ja gar nicht damit zu tun, dass die Medien dich runterschreiben oder dass sie warten mit Häme und so. Sondern es geht einfach darum, wie willst du denn als Spieler dem gerecht werden, wenn du der Weltmeistermacher bist? Wie willst du das auf den Platz bringen? Natürlich wirst du beobachtet, aber auch von Trainern und von Mitspielern. Du hast diesen vierten Stern.
Ja, ja.
Du bist das Gesicht dieses
Teams. Also sind jetzt tatsächlich zwei unterschiedliche Sachverhalte. Aber mit Enke kommt übrigens noch ein dritter dazu. Also nur, dass wir da.
Aber lernen damit umzugehen, ist ja eigentlich auch etwas, was man vereinsseitig oder nationalmannschaftsseitig mit sozusagen heute zur Verfügung stellen muss.
Das stimmt.
So, das ist ja eher der Punkt. Also man kann ja, wenn das kein Fußballer wäre, und wenn nicht immer dieses Argument zählen würde, ja, dafür kriegen sie ja auch hier 10 Millionen oder wie viel auch immer, sondern wenn es ein ganz normaler Mensch ist, der 23, 24, 26 Jahre alt ist und plötzlich mit einem immensen Erfolg umgehen muss, das steckt nicht jeder weg.
Ja, stimmt.
Und da muss man natürlich eigentlich diesen Spielern zur Seite stehen. Und das ist das Einzige, was ich sage. Ich habe das Gefühl, ohne so zwei, drei Vereine, da habe ich mal irgendwie ein bisschen tiefer reingucken können. Aber ich habe so im Grundsatz das Gefühl, dass alles, was im mentalen und im psychischen Bereich bei der Betreuung der Spieler angeht, weil Fußball eben auch heute immer noch regiert wird von Leuten, die damals in den 70er, 80ern und 90ern eben Fußball betrieben haben und ihre Welt ja teilweise auch nur kennen.
Ja.
Heute aber ganz andere Anforderungen durch Öffentlichkeit, durch soziale Medien, durch Publikum und so weiter und so fort an Spieler gestellt werden, habe ich das Gefühl, dass insbesondere in den mentalen und psychischen Abteilungen der Vereine deutlich aufgerüstet werden müsste.
Ja, aber ja. Aber wird es das nicht auch gerade?
Teils. Ja, es gibt dann mal einen, weißt du?
Ja, ja.
Es gibt 87 Athletiktrainer und einen Mentalberater.
Also interessant ist ja tatsächlich, wenn du, und das eint ja alle Vereine, manche mehr, manche weniger, dass diese Spieler, sag ich ja, die sind ja irgendwo zwischen Kindersoldaten und Rennpferden. Das heißt, sie werden intensivst betreut, für körperlich in erster Linie, dass sie immer fit sind, dass sie immer funktionieren. Und dass dann die mentale Pflege dieser Individuen, das sind sie ja eindeutig, dann mitunter so vernachlässigt wird, finde ich tatsächlich auch erstaunlich. Weil die Erkenntnis, dass ein Mensch nicht nur körperlich, sondern halt auch geistig funktionieren muss, ein bisschen kalter technischer Begriff, aber trotzdem, die muss sich ja bei allen durchgesetzt haben. Das muss ja jeder verstehen, dass jeder einzelne Spieler auch eine andere Ansprache braucht, anders in Anführungsstrichen abgeholt werden muss, dass das fast genauso, wenn nicht genauso wichtig ist, wie das körperliche, wie die körperliche Tüchtigkeit. Das finde ich tatsächlich erstaunlich, weil das ja, also sei es noch nicht mal aus Nächstenliebe der Vereine, sondern von mir aus auch nur aus monetären oder rein sportlichen Gründen, dass man dafür sorgt, dass die in der Spur sind und dass man sich darum kümmert. Genauso wie Bayer Leverkusen, der erste Verein in Deutschland war, der begriffen hat, dass Brasilianer nicht einfach nur importiert werden können, sondern man denen Menschen an die Hand geben muss, die sie in diesem für sie sehr fremden und auch sehr kalten Land, nicht nur temperaturtechnisch, sondern auch emotional, sie entsprechend betreuen und dafür sorgen, dass die sich wohlfühlen. Und im übertragenen Sinne gilt es natürlich für andere Spieler ja genauso. So. Ja,
übrigens
da auch, ist also noch einiges zu tun.
Übrigens auch Bayer Leverkusen der erste Verein gewesen, der einen Betreuer, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, einen Betreuer hatte für verliehene Spieler, der sozusagen durch Deutschland, Europa gereist und guckt hat, wie geht es denen.
Ja.
Und auch das ist ja Teil der Schürrle-Geschichte. Wenn der da in einem Hotel mit Blick auf den Kreml sitzt, bei Spartak Moskau, irgendwo in Russland, kaum einer spricht seine Sprache, er kennt vielleicht niemanden. Der nächste Deutsche ist, glaube ich, bei Dynamo Moskau Maximilian Philipp gewesen. Oder vielleicht noch Hövedes, so, aber da hat man sich wahrscheinlich auch nicht dauernd zum Essen getroffen. Dann ist das ja auch eine Vereinsamung. Und auch die kommt ja vor in diesem Spiegel-Interview, dass er sagt, man ist da plötzlich ganz allein. Also wenn er sagt, wenn die Höhepunkte immer weniger werden und die Tiefen immer tiefer, dann ist ja das Hotel mit Blick auf den Kreml das Sinnbild für die tiefste Tiefe, die du erreichen kannst. Bei minus 6 Grad da ohne jemanden sitzt, der sich um dich kümmert.
Ja, klar. So,
und das ist eben auch ein Problem. Und das hat mich auch berührt, wie er das erzählt hat. Weißt du, jenseits davon, ob er jetzt noch 2,5 Millionen Abfindung bekommt vom BVB. Aber da geht's eben dann ja auch um das Menschliche. Und ich glaube, dass sich aber diese zwei Dinge, nochmal um das aufzunehmen, was Mike sagt, ich glaube, dass sich die zwei Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, sozusagen die öffentliche Erwartungshaltung, aber auch der Druck von den Medien oder der Druck im Verein, in einer Vokabel treffen. Weil ich wieder gelesen habe, die Führungsspieler, die sie hätten sein können, sind Götze und Schürrle nie geworden. Wieso erwartet man das? Wieso muss, nur weil Götze im WM-Finale getroffen hat und Schürrle mal für Mainz 05 Teil der Bruchweg-Boys war, wieso erwartet man, dass solche Spieler von vornherein Führungsspieler werden? Lass die doch einfach eine gute Karriere haben und das reicht doch auch.
Ja.
Nicht mal Toni Kroos, der glaube ich 4-mal die Champions League gewonnen hat, ist zwingend ein Führungsspieler und auch dessen Karriere funktioniert.
Also Ribéry war auch kein Führungsspieler.
Nein, so. Das wirklich
und
nicht.
Und hat eine fantastische Karriere hingelegt.
Genau, aber das ist so dieses, das ist ja eben aus dieser Basler Zeit oder sozusagen, ja, also sie daran zu messen, ob sie Führungsspieler. Also A, natürlich misst man sie an den Statistiken, aber B, an diesem, was sie dann noch auf den Platz bringen. Und das eben aber auch, weil sie so früh gezeigt haben, dass sie ein WM-Finale entscheiden können. Aber auch das ist ja nur die Schönheit des Moments, die Schönheit des Augenblicks. Das ist ja so vergänglich. Und ich habe wirklich ein großes, am meisten dieses Problem wieder mit diesem Führungsspieler. So. Und das, die Typen, ja, die Führungsspieler, musst du ja nicht zwingend sein.
Ja. Verstehe ich total. Und ist ja im Grunde genommen das, was Micky gerade gesagt hat, diese individuelle Ansprache von Spielern, das ist ja eher das, was du heute machen musst. Das ist ja, wir haben, glaube ich, mal darüber gesprochen, als Thomas Tuchel zu PSG gegangen ist, dass er in einem Interview gegenüber Sky erzählt hat, wie er mit Neymar umgeht. Und dass er halt sagt, Neymar ist ein Spieler, den muss man anders behandeln als andere Spieler. Genau. So, das gilt natürlich für jeden anderen Spieler auch. Und das zeigt sich ja auch, warum diese ganze Generation dieser Trainergeneräle, die es früher so gegeben hat, also der Letzte, der sozusagen krachend gescheitert ist, ist Jos Loekij beim FC St. Pauli.
Ist das auch so ein General? Ich habe keine...
Jeder holländische Trainer ist ein General. Rinus so. Michels, den Advokat.
Ich sag jetzt,
ist euch das noch nie aufgefallen?
Ein Küsschen für die Mutis von die Trainer von die Meister.
Der Witz ist, die kriegen auch keinen Gehaltscheck, die kriegen immer eine Generalabrechnung.
Oh. Und bei denen weißt du auch nie genau, ist das eine Glückwunschkarte oder ein Bekennerschreiben, ne? Die sind einfach so hart drauf.
Das ist auf jeden Fall auch der Grund, warum jemand wie Kevin Großkreutz größer geworden ist unter Jürgen Klopp, als er möglicherweise jemals in seinem Leben geworden wäre.
Super Beispiel. Ja, klar.
Und das ist halt die, das ist individuelle Ansprache. Und leider ist es so, weil du das Thema Führungsspieler gerade angebracht hast, dass Journalismus offensichtlich immer noch nach den Gesetzen der 90er sozusagen funktioniert. Also du brauchst diesen Führungsspieler, du brauchst den, der vorangeht und der hat doch so viel Geld, also muss er doch Vorbild sein und muss doch irgendwie mehr können als die anderen und so weiter. Ist völlig zu Recht. Es ist totaler Schwachsinn, weil man von einem Spieler wie Mario Götze, der ein Künstler am Ball ist, niemals erwarten darf, dass er wie ein, keine Ahnung, wie ein Matthäus oder ein Effenberg oder was auch immer vorangeht, weil er natürlich ein völlig anderer Charakter ist.
Ja.
Und nicht absolut. Jeder auf dieser Welt ist zum Führungsspieler geboren.
Genau.
Und muss es auch nicht.
Ja.
Selbst ein Cristiano Ronaldo, der jetzt irgendwie Mitte 30 ist, als der bei Manchester war, bevor der zu Real Madrid gegangen ist, da war der schon ein Riesentalent. Da konnte man sehen, das wird wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht der beste Spieler der Welt. Aber auch der hat Jahre gebraucht, um in diese Rolle reinzuwachsen.
Ja.
Weil du sie dir erstmal erkämpfen musst. Schweinsteiger übrigens auch. Ja, bis der es geschafft hat, von Schweini und im rechten Mittelfeld oder rechts außen in die Mitte des Spiels zu rücken und der Schweinsteiger zu werden, der dann im Finale ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat, hat es einfach Jahre gedauert.
Übrigens wäre diese Chefwerdung von dem The Artist Formerly Known as Schweini niemals vollendet gewesen, wenn nicht ein gewisser André Schürrle im Spiel gegen Algerien mit der Hacke das 1-0 gemacht hätte. Das ist natürlich zu einem Gutteil vor allen Dingen auch Manuel Neuer, Manni dem Libero, wir erinnern uns, zu verdanken. Aber das ist halt eben auch Teil der Wahrheit.
Ja. Aber wenn es um psychische Hygiene geht, muss man ganz klar auch sagen, Schürrle, die Drecksau ist reingekommen, hat den Brasilianern noch zwei eingeschenkt in der zweiten Halbzeit.
Absolut.
Um sie richtig zu demütigen.
Und ein richtig schönes vor allen Dingen auch dabei.
Darf man nicht vergessen. Aber es ist ja interessant, wir haben ja kurz vorher auch schon vor der Aufnahme drüber gesprochen, dass ja im Moment ein Thema ist, so ein bisschen, was machen die Weltmeister von 2014 heute? Und es ist so witzig, weil die plötzlich wieder in aller Munde sind, weil sie überall irgendwie gerade in den Schlagzeilen der letzten Wochen aufgepoppt sind. Also Mesut Özil, der seit der Wiederaufnahme der Premier League keine Sekunde mehr gespielt hat für Arsenal. Miroslav Klose, der jetzt diese Woche begonnen hat, sein neues Amt als Co-Trainer unter Hansi Flick, der ja schon selbst Co-Trainer war unter Löw 2014. Also es ist gerade auch so, dass man so sieht, wie so Karrieren verlaufen sind in den vergangenen 6 Jahren seit diesem Triumph und was die Spieler selbst draus gemacht haben, ne?
Ja, absolut. Ja, ist interessant, ne? Es sind dann halt tatsächlich auch schon 6 Jahre, ey.
Und der Einzige, der von 2014 wieder nicht weiß, wo er ist, ist Kramer.
Aber da habe ich heute im Kicker gelesen, immer noch unverzichtbar in Gladbach. Ja, er weiß
voll,
es nur nicht.
Voll.
Ja, ja. Aber es ist, nein, es ist so unfassbar interessant, weil irgendwie, du hast Philipp Lahm, der jetzt irgendwie das Gesicht der Europameisterschaft 2024 wird. Dann hast du Götze, der eben der Weltmeister-Torschütze ist, der jetzt arbeitslos ist. Und was wirklich traurig war, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, ist ja schon wieder ein paar Wochen vergangen, aber diese Verabschiedung von Mario Götze. Alle, also da sah man, da standen dann Zorc und Watzke und alle Spieler drumherum, natürlich mit dem nötigen Abstand in diesen Zeiten. Aber es war auch so, es war auch die Metapher dafür, dass der Verein und dieser Spieler schon so lange auf Abstand gegangen sind. Und dann kriegt er da einen Blumenstrauß und hinten applaudieren drei Ordner. Ja, ja. Und das war dann die Karriere von Mario Götze. Das ist tatsächlich für jeden Fußballromantiker ja hochgradig traurig.
Für mich, ich sag's euch ganz ehrlich, für mich war das großer Favorit auf den Sportbild Award 2020 für die Geste des Jahres.
Oh mein Gott.
Wurde dann aber Hopp und Kalle.
Ja, das ist wirklich, also das ist auch wirklich die Nummer.
Ja. Aber glaubt ihr wirklich so wie einer unserer Hörer, dass...
Da können unsere Freunde von Hands of God, können auch statt Markus Thüram, der da kniet und Black Lives Matter, bitte. Da können sie mal lieber von Hands of God, können sie mal machen, wie Kalle Rummenigge nach der Hand von Hopp nestelt, der die so wegzieht wie Melania, wenn der Dicke aus Washington, Melania, come here, let me grab your hand. Ne, und dann, da möchte ich von Hands of God mal ein schönes Bild sehen. Ja. Kalle und Hoppi, wie sie gemeinsam da der tränenüberströmte Hoppi, der da über den Platz geht, das war für mich, da hat die Sportbild völlig recht, das war mich hat es getatscht, aber sowas von. Also,
ich möchte, dass er dann aber designmäßig auch in einem Elfenbeinturm gemacht wird.
Selbstverständlich,
das ist klar. Aber nochmal, einer unserer Hörer hat geschrieben, hat Kalle Rummenigge in dieser Szene den Hoffenheimern den Sohn vom Hoeneß verkauft?
Genau, in dem Moment, ja, und Hopp hat kurz geguckt, ob seine Armbanduhr noch da ist, in dem Moment, wo er nach der Hand gegriffen hat.
Zitat der Woche übrigens über deinen
Witz jetzt noch, ja.
Zitat der Woche von deinem Doppelpassfreund Dieter Hoeneß über seinen Sohn.
Dieter Hoeneß.
Sein erstes Wort war Ball.
ja, bitte.
Ich glaub dem kein Wort.
Meine Tochter ist heute, hat sie mir erzählt, sie ist die Tage, als sie mit ihrer Mutter auf Sylt im Urlaub war, auf Sylt passt auch super dazu, ist sie nachts im Schlaf einmal wach geworden und hat Papa Porsche gerufen. Da habe ich auch gedacht, so, jetzt ist es wirklich ganz vorbei.
Passt. So, Kinder, kurze Frage für alle Idee. Statistiker an dieser Stelle. Was macht eigentlich Riedli 2020?
Spaß vor allen Dingen, wenn man im Urlaub ist, wenn man nämlich mit seinem Mercedes einmal kommt von Frankfurt bis nach Italien und zurückfährt. Und da will man ja nicht 8 Kilo Magazine mitschleppen, oder, Micky Beisenherz?
Das ist absolut korrekt, ja. Wobei, ich habe den, also, könnte man wieder nutzen, ne?
Für alle, die auf jeden Fall noch in den Urlaub fahren oder einfach nur Lust haben, eine App zu haben, in der beispielsweise enorm, wir müssen irgendwann auch mal für Itzy Bitsy Werbung machen. Das sind diese Brillen, die man kaufen kann.
Ja, die sind super, die habe ich.
Die sind super, mega. Ich habe sie nur leider heute vergessen. Deswegen habe ich leichte Schwierigkeiten beim Vorlesen der Namen und der Magazine. Aber die Grazia ist zum Beispiel dabei oder Myself. Kannst du es mal halten, Micky?
So. Dummy, Rolling Stone,
Vielen Dank.
Ich kann doch die Hefte vorlesen, wenn das hilft. Irgendwie.
Ja. Ich sag ja immer noch, ohne Riedli wäre ich niemals auf das Zitat mit dem Gemächt von Scottie Pippen gekommen, weil ich das entweder, ich weiß jetzt nicht mehr, in der Five oder in der Basket gelesen habe.
So, alles da liest man sowas, das scheint ja ein Fachmagazin zu sein. Ja,
wieso? Wir haben doch über den Kollegen schon gesprochen, Mike weiß jetzt, wie er heißt, hier der Basketballkollege, der auch gegen Rassismus in Wolfsburg im Stadion aufgestanden ist.
Ach so, André Vogt, ne?
Oder? André Vogt, ja, genau.
Siehste.
Und das macht großen Spaß, weil ich würde ja niemals an den Kiosk gehen und sagen, guten Tag, ich hätte jetzt nicht nur die Sportbild gerne, sondern auch noch die Dummy, den Rolling Stone, die Basket, die Five. Na, ich lese eigentlich gar nicht so viel über Basketball, aber nehmen wir mal mit. Da bin ich ja im Monat allein 300 Euro für Magazine los. Bei Readly habe ich es einfach in einer App. Also mir macht das großen Spaß seit Monaten.
Und wem das jetzt vielleicht auch großen Spaß machen könnte oder wer Lust hat, sich das mal anzugucken, es gibt einen Monat kostenlos für Readly unter readly.com/mml. Readly schreibt man readly.com/mml. Ich nehme an, das wisst ihr, wie man das schreibt. Also readly.com/mml. Einen Monat, die ganzen Magazine.
Mehr Magazine haben nur die Expendables.
So, in diesem Sinne, vielen Dank, Grüße an Readly und viel Spaß dabei.
Ach, schön.
So, Dann gucke ich mal auf, wir haben ja endlich wieder, sind endlich wieder vorbereitet, weil Lukas Vogelsang uns geschrieben hat, Zettel was Ewald. Wir alles zu sagen haben.
Ja.
So, warte mal. Oh, Absage-Ballon d'Or, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber ich finde, ich finde das Thema Hoffenheim insofern ganz spannend, weil die sich ja doch trauen, siehe Nagelsmann, das Thema Experimente weiter so in ihre DNA zu verankern. Jetzt schreit wahrscheinlich jeder, der irgendwo sich als Traditionsfußball Fanatiker oder Fan ausschreibt, schreit wahrscheinlich auf, weil man nicht positiv über Hoffenheim reden darf. Aber ich finde das ehrlicherweise, insbesondere auch wenn man das in Relation zieht zu diesen ganzen Generaltrainern und dieser aussterbenden Trainergeneration. Ich finde das ganz spannend, dass es einfach so ein, zwei, drei Vereine in Deutschland gibt, die einfach konsequent auf Experimente setzen und konsequent insbesondere auf der Trainerposition Dinge einfach auch ausprobieren.
Mit Schreuder hat es ja am Anfang sogar ganz gut funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, da hatten die in der letzten Saison den einzigen Holländer, den man noch nie als General bezeichnet hat. Und wir haben auch die ganze Saison nicht über Hoffenheim geredet, weil wir bis zum Schluss und auch jetzt nicht wissen, wird der Schreuder oder Skröder genannt.
Sie haben jetzt einen Schreuderpreis bekommen.
Oh Gott. Alter. Aber immerhin, glaube ich, entweder Kicker oder Bild-Zeitung, Hoffenheim-Trainer auf dem Schreudersitz.
Oh Gott, ey. Aber Namen falsch aussprechen, das hat uns ja noch nie aufgehalten, über Menschen zu reden, oder?
Das ist richtig.
Mich sowieso nicht. Also Mike Nitschka, jetzt.
Ja. Nein, ich war mit meinem Punkt schon fertig. Ich kann nicht wahnsinnig viel über Hoeneß sagen.
Es gibt den Sohn des, also ab sofort, Sohn eines sardischen Eisenbiegers, Trauzeuge von Klopp, Neffe von Uli Hoeneß.
Enkel von?
Uwe Seeler. Der macht sich ja gerade keine, wobei der macht sich schon lange keine Sorgen mehr. Aber das wird super, ne? Das wird für immer jetzt, es wird immer mein Neffe sein, obwohl eigentlich ist er ja der Sohn von Dieter. Aber es interessiert halt einfach keinen, weil ich bin nur hier der, sei es drum. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Er scheint ja bei den Bayern, was war es, die zweite Mannschaft, ne?
Mannschaft. Genau, die
U23. Hat er ja wohl wirklich gute Arbeit geleistet.
Ja, also die sind Meister der dritten Liga geworden.
Ja.
Da könnt ihr jetzt mal drüber reden, ob eigentlich zweite Mannschaften von Profivereinen in der Profifußball.
Das machen wir denn in der Sondersendung mit 50+1.
Ja, sehr gut. Ja,
also sehr ganz, gut. ganz klar. Aber es ist natürlich immer schon Thema, wenn man sich einfach die Etats anguckt. Also natürlich hat die zweite Mannschaft, ich glaube, wenn man es runterbricht, hat die zweite Mannschaft, die zweite Fußballmannschaft vom FC Bayern München einen größeren Etat als die Basketballmannschaft der Bayern. Aber auf jeden Fall haben sie mehr als die Konkurrenz in der dritten Liga.
Da spielt doch Fiete Arp, ne?
Oh mein Gott.
Den gibt's ja auch noch, ja. Ne? Arp und wie er die Welt sah. Ja. Aber man muss einfach mal sagen, die haben ja wohl einen sehr,
sehr... Zumindest auch jemand, der einem leid tun kann, ne? Auch das mal an dieser Stelle erwähnt, weil wir eben über Schüle geredet haben und über den Druck und so weiter. Die Art und Weise, wie Fiete Arp hier beim Hamburger Sportverein hochgeschrieben worden ist, ist ja auch etwas, was für einen 17-, 18-Jährigen nicht besonders einfach im Umgang
aber
ist.
Aber da finde ich auch, also nur um diesen kleinen Exkurs noch zu wagen, da ist Fiete Arp auch wirklich außergewöhnlich schlecht beraten worden.
Ja.
Also das wirklich, da geht ganz klar, der zielt der Pfeil in Richtung Beraterstab, was auch immer, wer auch immer das macht. Ist es der Vater? Ich weiß nicht genau. Das in dieser Karrierephase, diesen Move zu machen, das ist noch dämlicher als damals mit Podolski, als er von Köln zu Bayern gewechselt ist, wo sich wirklich jeder zurecht fragt, warum, was soll das? Willst du mutwillig die Karriere eines hoffnungsvollen Nachwuchsstürmers blockieren?
Aber Micky, erinnere dich, ein ganz, ganz junger, weil er heute schon mal in der Sendung vorkam.
Ach, Brazzo, oder was kommt jetzt?
Ganz, ganz junger Nils Petersen ist auch zu den Bayern gegangen. Ja, und musste sich dann über viele Irrungen, Wirrungen und Umwege erstmal nach Freiburg durchkämpfen, um dann sein Glück dort zu finden.
Ja, aber hat er also, sich von den, aber da ging es ja dann auch in dieser Karriere erstmal darum, sich von den Bayern zu erholen.
Ja, genau.
Ist ja nicht so, dass man sagen kann, er hätte dort jetzt irgendwelche entscheidenden Schritte nach vorne gemacht. Zumindest keine, die für uns Laien sichtbar gewesen wären. Ich bin der festen Überzeugung, dass Training mit der ersten und zweiten Mannschaft des FC Bayern ist für viele Spieler sicherlich leistungsfördernd und da kannst du eine Menge lernen, weil die Mit- und ja, Gegenspieler genau. sind natürlich auf dem allerhöchsten deutschen Niveau, keine Frage. Aber um jetzt zu klingen wie viele Ex-Profis und Trainer, Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis und Wettbewerbserfahrung und die kriegst du dann natürlich so nicht.
Aber wenn ihr jetzt schon Fiete abnimmt, dann muss ich noch nur eine Personalie noch einwerfen. Wir haben vorhin gesagt, was macht das mit so einem jungen Spieler? Und Schürrle war Anfang 20. Ja, der hat dann eine WM gespielt und so. Und danach ging es dann über Umwege und mit vielen Millionen Wolfsburg, Dortmund so. Was macht das jetzt mit einem 16-, 17-Jährigen, wenn der für 25 Millionen aus der Premier League zu Borussia Dortmund kommt? Also wie ist denn da der Ballast? Also der Gosens aus Bergamo hat gesagt, wenn er hört, er ist jetzt 30 Millionen wert, da wird ihm schlecht. Mhm. So, jetzt kommt ein Jude Bellingham aus Birmingham
ja.
und ist direkt, hat direkt das Etikett 25 Millionen. Und der Kicker-Titel, die neue Mittelklasse beim BVB und guckt, ob der besser mit Chan oder mit Witzel zusammenspielen kann. Der ist 16, vielleicht gerade 17, ich weiß es nicht.
17, ne?
Ja, und 25 Millionen. Da musst du wirklich gefestigt sein, dass das nichts mit dir macht.
Ja. Und da muss man sich die Frage stellen, ob das in den meisten Vereinen dann auch wirklich so passiert, dass da ein Fundament da ist, ein Sockel, eine Festigkeit. Wenn wir uns da so diverse Ergebnisse aus der Schalker Knappenspiele alleine angucken, darf man da ausgesprochen skeptisch sein. Und darum geht's, dass du junge Menschen, also spätestens ab dem Alter von 10 Jahren, dass sie in der Lage sind, dieses Geschäft und ihren eigenen Platz in diesem Geschäft auf eine gesunde Art und Weise einzuordnen. Denn das, was da geschieht, also das meiste, was drumherum geschieht, ist ja ausgesprochen ungesund. Also Alter in einem Missverhältnis zum Gehalt und auch ein Alltag, der wenig Platz lässt für eigenverantwortliches Handeln, geschweige denn Bildung etc. So.
Aber sind wir da nicht wieder bei Sebastian Hoeneß? Und warum es vielleicht eine gute Idee ist, jemanden in die Bundesliga zu holen, der gerade bewiesen hat, dass er mit sehr jungen Spielern sehr gut arbeiten kann.
Ja, klingt ja auch erstmal wie eine. Also ich habe jetzt auch überhaupt, also als ich die Meldung hörte, habe ich mir natürlich erstmal die Hände gerieben, wie immer beim Nachnamen Hoeneß, aus ganz eigenen Motiven. Aber nein, ich glaube, dass das eine gute Wahl ist. Welche Bewertungsgrundlage habe ich schon dafür? Aber genau aus den Gründen, die du gerade angeführt hast, fühlt sich das erstmal gut und richtig an. Und da muss ich sagen, das halte ich für eine gleichermaßen mutige wie vernunftbasierte Wahl. Man hätte ja auch auf ganz andere Effekte setzen können und nimmt einen größeren Namen. Man hätte ja zum Beispiel auch Tedesco nehmen können. Wäre ja auch jemand gewesen. So, dass man also so den Hertha-Move macht, ja, um der Region so einen kleinen Schub zu verpassen und zu sagen, hey, wir sind auch auf der Fußballkarte vertreten. Lass uns doch mal, also jetzt mal ganz blöd gesagt, mal offensiv um Pochettino bewerben. So, ja. Und stattdessen nimmst du dann einen Sebastian Hoeneß, den du aber eine Weile beobachtet hast und sagen kannst, es sieht so aus, als könnte der dieser jungen Mannschaft entscheidend weiterhelfen.
Dabei wäre auch Ralf Rangnick auf dem Markt gewesen. Aber nee, aber es ist mit Sebastian Hoeneß, um jetzt mal das zu tun, was ich am besten kann, nämlich die Süddeutsche Zeitung zu zitieren, die hatten eine wirklich schöne Überschrift. Die haben gesagt, Attacke nur auf dem Platz. Also um ihn auch mal abzugrenzen zum Onkel.
Ja,
also das fand ich ganz gut, weil es zeigt so, okay, in einem Satz die Spielphilosophie auf dem Feld seiner Mannschaft bisher, und die passt ja auch zu Hoffenheim. Ich glaube, Hoffenheim hat mehr Stürmer im Kader als alle anderen Bundesligisten. Und gleichzeitig aber die Abgrenzung zur Abteilung Attacke von seinem Onkel, der gerne mal im Doppelpass anruft.
Wofür keiner dankbarer ist als ich.
Auch schön wäre gewesen, Doppelpass nur auf dem Platz. Hätte ja auch gepasst.
So. Es ist auf jeden Fall eine spannende Entscheidung.
Ja, und genau.
Das ist etwas, ehrlicherweise, wo man diesem Verein der TSG Hoffenheim auch einfach gratulieren muss für den Mut, einfach Dinge zu gehen, Wege zu gehen, die aus dem klassischen Fußballbusiness oder den klassischen Gesetzmäßigkeiten des Fußballbusiness letztlich ausbrechen. Das finde ich persönlich sehr, sehr löblich, und da gibt es ein paar Beispiele davon. Auch der FC St. Pauli hat ja neuen Trainer.
Geht das wieder los?
Mit Loic Favé einen 27-Jährigen als Co-Trainer verpflichtet, der aus der A-Jugend und aus der B-Jugend vom ETV, also vom Eimsbütteler Turnverein, als Trainer auch kommt. Und das finde ich ehrlicherweise, wie gesagt, wenn wir die Klammer immer schließen, auch zu dem, was wir am Anfang über Schüle besprochen haben, wächst jetzt möglicherweise dann auch eben eine immer größer werdende Generation von Trainern an, die einfach, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl haben und auch einen ganz anderen Zugang haben in diese Welt der 18, 19, 22, 24, 26-jährigen Spieler, die, und das haben wir eben schon mal festgestellt haben, letztlich eine ganz andere Ansprache benötigen, als dass die ältere Generation,
ja,
Klammer auf, Ausnahme, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, möglicherweise auch Bruno Labbadia, der gelernt hat, sich weiterzuentwickeln und, glaube ich, sehr viel auch im persönlichen Bereich gelernt hat, auch im Umgang mit Spielern gelernt hat.
Selbst Jupp Heynckes hat in höchstem Alter sicherlich auch unter starker Hilfestellung von Peter Hermann und dem Rest des Trainerteams auch nochmal gelernt, sich nochmal ganz anders gegenüber Spielern zu öffnen. Und das Ergebnis war nicht weniger als das Triple.
Übrigens, interessanter kleine Zeitgeschichte. Ich habe mal im Flugzeug gesessen, von München, glaube ich, nach Hamburg oder irgendwo, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und es ging irgendwo, glaube ich, nach Düsseldorf, genau. Und die A-Jugendmannschaft vom FC Bayern ist nach Düsseldorf geflogen, weil die, glaube ich, Meisterschaft gegen Dortmund oder Halbfinale oder irgendwie sowas gegen Dortmund gespielt
haben. Irgendeine Meisterschaft wird es gewesen sein.
Hermann Gerland saß neben mir.
Ich liebe ihn.
Und die Art und Weise, wie Hermann Gerland mit diesen jungen Spielern umgegangen ist, war so toll zu sehen, weil es halt irgendwie so eine Mischung war aus die Respektsperson, der in Anführungsstrichen Opa, ich will ihm nicht zu nahe treten.
Bochumer also, Straßenköter,
so,
ne?
Und, und dann aber auch auf eine Art und Weise so sympathisch und so nett und so toll mit den Jungs geredet hat. Das war total beeindruckend, und möglicherweise ist eben nicht nur... Es ist eben nicht nur Heynckes, sondern es ist auch der Stab dahinter. Genau. Es ist auch jemand wie Gerland, der einfach dann versteht.
Da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, weil ich erinnere mich noch, also klar, Hermann Gerland als Spieler, also nur ganz dunkel natürlich, klar. Hermann Gerland als Trainer unter anderem bei Arminia Bielefeld und auch zu Gast im Doppelpass, immer sehr witzig und einfach auch sehr meinungs- und haltungsstark. Aber Hermann Gerland als Teil des Trainerteams bei FC Bayern als verlängerter Arm von Hoeneß auch irgendwie und auch Mutter der Kompanie. Hermann Gerland war für mich immer der Beleg, dass bei diesem Verein FC Bayern deutlich mehr richtig zu laufen scheint, als wir, die wir uns gerne über die, völlig auch zu Recht natürlich, das Maul zerreißen. Ich kriege den Satz nicht mehr zu Ende. Aber Hermann, ja, ein guter Mann. Nein, wirklich, tatsächlich, also dass der FC Bayern irgendwie doch ganz in Ordnung ist, macht sich für mich fast schon allein an der Person Hermann Gerland und der Tatsache, dass er schon so lange dort ist, fest.
Und nur mit Gerland allein hatte der Verein schon ein Herz und eine Seele.
Ja,
das wirklich. Ist so. Und man kann übrigens auch sagen, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Jetzt muss man nur mal sich an Stefan Effenberg als Trainer in Paderborn erinnern. Ja, du kannst der Tiger sein oder du kannst der Tiger sein.
Ja.
So das also es macht den Unterschied immer in der persönlichen Ansprache.
Ja.
Und übrigens noch eine Geschichte, weil wir gerade über Hoeneß in Hoffenheim sprechen. Man muss ja nur zu Arsenal London schauen. Die haben ja mit Mikel Arteta einen ehemaligen Spieler, der noch mit Özil zusammen 2015 in der FA-Pokal geholt hat, der 37. Der war Assistent unter Guardiola und ist jetzt Cheftrainer seit vergangenen Dezember. Und auch einer, der so nah dran ist an der Generation, die jetzt spielt und so klar ist auch in seiner Ansage, dass sie sagen, okay, den wollen wir auch halten, der ist uns wichtig. Und der hat zum Beispiel auch die Entscheidung getroffen, dass Özil nicht mehr zwischen Kapitänsamt und Tribüne pendelt, sondern der sagt einfach, pass auf, den brauche ich hier nicht. Ich kenne den, ich habe mit dem zusammen gespielt. Der hat nicht diese Arsenal-Mentalität, den setze ich jetzt auf die Tribüne und hoffe, dass der abhaut. Weil und das ist ja auch eine klare Entscheidung mit 37. Aber das ist genau die Generation. Also das hat die Bundesliga ja nicht alleine. Da musst du nach England gucken, da kannst du in 2, 3 andere Ligen auch gucken. Das gibt's ja immer wieder. Und ich finde das auch richtig, dass diese Entwicklung so stattfindet, aber eben auch nicht ausschließlich. Also du kannst nicht ausschließlich mit nur diesen klassischen Laptop-Trainern und nur mit irgendwie Mitte 30-Jährigen. Es ist ja die Mischung. Und es sind eben die, was mich erstaunt hatte, ich hatte Hansi Flick immer 5 bis 8 Jahre jünger vermutet, als er jetzt ist. Der ist ja Ende 50. Einer der ältesten Trainer der Liga. Also
für mich war der gefühlt so 52.
Ja, guck mal, da haben wir es doch. Hansi Flick ist einer der ältesten, jüngsten Trainer der Liga. Lucien Favre ist einer der schlechtesten, besten Trainer der Liga.
Geile Randgeschichte. 2009 war Lukas Piszczek war Rechtsaußen beziehungsweise Mittelstürmer bei Hertha BSC unter Lucien Favre. Ja. Dann kam das Angebot von Dortmund und Favre hat zu ihm gesagt, du musst das machen, zur Not läufst du nach Dortmund, das ist der BVB. 11 Jahre später ist Piszczek immer noch beim BVB und trainiert wieder unter Favre.
Ja, nur dass jetzt Piszczek zu Favre sei immer ein kleiner Tipp, lauf so schnell du kannst.
Ja, aber pass auf, jetzt machen wir doch mal, ich bremse euch jetzt mal aus und wir machen jetzt, war so viel gute Laune, jetzt machen wir das mal richtig, richtig kaputt.
Oh je.
Indem ich euch sage, vor 3 Stunden hat der Kass sein Urteil im Fall Manchester City veröffentlicht.
Ja, diesem Verein ist ja also jetzt nichts anzulasten. Ich finde, sie haben alles soweit richtig gemacht. Ganz große Klasse.
Man darf auch nicht vergessen, ich meine, Manchester United ist wirklich auch ein Verein. Ist wirklich auch ein Verein. Die haben sich um den europäischen Fußball verdient gemacht. Also da kann man jetzt auch nicht einfach mal hergehen. Die haben Kindergärten gebaut.
So.
Ja, die haben Kindergärten gebaut.
Spielplätze, Schwimmbäder.
So. Die haben wahnsinnig viel für die Menschen auch in der Region Sinsheim getan.
So, richtig. Ja. Das ist wirklich ein Irrsinn alles. Ey.
Ja. Was
es
will
ist
man?
Doch sowieso schon, City es vorwerfen. Ist doch sowieso schon scheißegal. Ey. Jede Regel wird doch nur deshalb aufgestellt, um so eine Art Gerechtigkeitssimulation herzustellen und es findet sich immer irgendein Passus, um es dann doch irgendwie zu umgehen. Also wir erinnern uns an Paris Saint-Germain, die für 222 Millionen Neymar geholt haben und dann noch irgendwie Mbappé auch, aber eigentlich dann nur ausgeliehen haben und das Geld dann irgendwie umgelegt haben und später gezahlt haben. Ist doch sowieso alles ein einziger Witz. Und
warum hörst du dich immer, wenn du Paris Saint-Germain sagst, immer an, als hättest du am Abend vorher mit Gérard Depardieu noch 2 Flaschen Rotwein geleert? Ja, also immer.
Ich habe den Depardieu im Herzen. Ich bin eigentlich Russe. Ne? So,
man muss ja mal eins sagen, auch jetzt, wo es gerade einen neuen TV-Vertrag beispielsweise in der Bundesliga gegeben hat. Und wenn wir jetzt haben wir dieses Kass-Urteil, Man muss ja erstaunt sein, wie gut der Fußball immer noch funktioniert, wenn du dir gleichzeitig anguckst, dass in den letzten 10 Jahren in Italien Juventus Turin 9-mal hintereinander deutscher Meister geworden ist.
Was?
In Deutschland,
was? Deutscher Meister?
Italienischer
in
Meister. Ach,
das
komm,
haben die auch noch
fick
geschafft.
Dich.
Ronaldo macht's möglich.
Oder um es auf Italienisch zu sagen, fuck you.
Ja. So, wir haben die Bayern 8-mal deutscher Meister. Die Bayern sind Italiener. Wären die Bayern mal in der Serie A spielen, so, das hätte sich
Monaco di Bavaria.
So, wir haben, wenn ich es richtig sehe, PSG 7-mal französischer Meister. Wir haben Barcelona 6-mal spanischer Meister und in der Premier League ist es ein bisschen diverser, was natürlich davon damit zusammenhängt, dass es einfach wahnsinnig viele
einfach alle reich sind. Selbst der Underdog, der das Konzert der Großen mal mit Misstönen unterbrochen hat, Leicester City, ist auch sehr, sehr reich, was auch gerne mal kurz immer mal vergessen wird.
Aber die sind in den letzten Jahren auch deshalb reich geworden, weil sie durch die Meisterschaft 2016 in die Champions League eingezogen sind und dann ab da immer europäisch gespielt haben. So, das macht halt ja den Unterschied auch aus. Wenn du es einmal schaffst, noch auf diesen Zug aufzuspringen, dann fällst du nicht mehr so schnell runter.
Ja, aber was ist denn mit Werder Bremen dann passiert? Würde ich gerne mal wissen.
Tja, ja? Das ist eine sehr gute Frage. Ja,
Moment, Werder Bremen war zwischen 2,4 und 2,8. Es hat sich ja auch nochmal verändert. Es ist, glaube ich, ein Unterschied, ja, ob du zwischen 2016 und 2020 dreimal in der Champions League dabei warst oder ob du 2008 dreimal in der Champions League warst, also zwischen 2,4 und 2,8. Ich glaube, dass sich das wirklich nochmal verdoppelt hat in dem. Und ich glaube, ich hoffe, ich nehme jetzt Mike nichts vorweg. Ich glaube, dass das Problem auch nicht ist, wenn wir jetzt über, es geht ja um in diese Falance, ganz alte Folge von uns, der Hegemonial, erinnert ihr euch?
Ja.
Der Hegemonial, der Fußballschuh von
Coppa Hegemonial.
Der Coppa Hegemonial. Diese Hegemonialstellung dieser Vereine, PSG, Juve, Bayern, Barcelona und Real Madrid. Ich glaube, dass du die nicht in der heimischen Liga brechen kannst, indem du jetzt anfängst, wie in Deutschland, über die Verteilung der TV-Gelder zu sprechen, sondern du musst über die Verteilung des europäischen Geldes sprechen.
Naja, du kannst ja mal mit den TV-Geldern anfangen, ne? Also es ist ja
ein Anfang.
Ja, das wäre ja mal tatsächlich ein Anfang.
Dann habe ich eine Frage an dich, Mike. Ja? Ich habe eine Frage an dich. Wie viel verdient Bayern München nach jetzigem TV-Vertrag mehr in einem Jahr als Eintracht Frankfurt?
Als Eintracht Frankfurt weiß, kann ich dir nicht sagen.
Zum Beispiel.
Aber ich kann dir sagen, dass wenn man die Auslandsvermarktung noch dazu nimmt,
ja,
also nicht nur das, was in Deutschland sozusagen reinkommt durch Sky und andere, sondern was auch in die Auslandsvermarktung, durch die Auslandsvermarktung noch erwirtschaftet wird, sind es ungefähr, wenn ich es richtig gelesen habe, 110, 112 Millionen Euro beim FC Bayern und 25 Millionen Euro beim SC Paderborn. So ganz, ganz grob.
Ja. Ist auch merkwürdig, dass man Paderborn im Ausland nicht so gut vermarkten kann.
Nein, aber da bist du ja schon wieder, jetzt bläst du ja wieder ins Horn derer, die da sagen, ja, pass auf, natürlich muss der FC Bayern viel, viel mehr bekommen. Und das ist ja die große Frage. Also wir haben jetzt 8 Meisterschaften vom FC Bayern. Nicht mal Borussia Dortmund ist in der Lage und unter wirklich ernsthaften Gesichtspunkten und möglicherweise auch durch Corona und so weiter und so fort, dem FC Bayern in der nächsten Saison wirklich gefährlich zu werden.
Du klingst ja schon wie Favre. Also natürlich waren sie zwischenzeitlich sportlich in der Lage, dem FC Bayern gefährlich zu werden. Sie waren halt einfach nur zu dämlich, es durchzuziehen.
Naja, was können wir denn dafür, dass man, dass das Ego größer ist in Dortmund als den Umgang mit Thomas Tuchel? Also, sorry.
Ach so. Aber das ist aber das alte Thema. Aber ja, Marcel Reif,
dabei bleibe ich.
Marcel Reif hat gesagt, als die Bellingham-Verpflichtung fest war, mit Bellingham, das ist toll, damit festigst du den zweiten Platz, aber damit wirst du nicht deutscher Meister. Genau.
So.
Und das stimmt. Aber ich wollte nur ganz kurz das Rechenbeispiel. Es ging mir nur um die nationale
Vermarktung. Also ganz auf der anderen Seite wirst du mit Tolisso deutscher Meister, also mit einer Verpflichtung wie Tolisso.
Aber den tauschen sie doch jetzt, mit
aber ihm. Ich will damit nur sagen, also weiß ich nicht.
Es ist das Gesamtkonstrukt. Man wird am Ende wird man möglicherweise auch nicht mit Sané deutscher Meister. Erstens klingt der Name aber besser. Ja,
absolut.
Ich will zumindest noch mal in Frage stellen, ob er sich wirklich so entwickelt.
Wollen wir übrigens noch mal ganz kurz festhalten, dass der BVB vor kurzem noch Haaland geholt hat, den komplett Europa haben wollte für kleinstes Geld und jetzt heißt es schon wieder ja mit einem Bellingham, ja, das ist dann halt einfach Mittelmaß, wenn sie das wollen. Also Entschuldigung, aber
das ist ja nicht Mittelmaß.
Also, wir sind ja auch wieder belegt dafür, wie unglaublich kurzfristig die Denke ist. Also gerade eben noch.
Ja, die kurzfristige Denke ist doch in Dortmund erfunden. Wenn der Haaland kommt, damit man plötzlich 2 Mittelstürmer hat und der zweite Mittelstürmer verlässt dann sofort die Bundesliga, um vor Haaland zu flüchten.
Ja, ist natürlich total dämlich. Natürlich nicht, klar. Das ist eh total blöd.
Aber lass mich doch den Gedanken zumindest mal gerade noch mal zu Ende zu bringen.
Also, mein Gedanke war das mit Eintracht Frankfurt.
Aber lass doch
mal. Ich könnte jetzt mal gucken, wie die Zahl bei Eintracht Frankfurt ist. Ich
wollte dir nur sagen, ganz kurz, um es aufzulösen. Die bekommen in der nationalen Vermarktung, bekommen die Bayern 10 Millionen Euro mehr als Eintracht Frankfurt. Wenn die aber schon als Startprämie für die Champions League 15 Millionen bekommen und mit jedem Sieg in der Gruppenphase 2,7 Millionen, das ist doch, wo die Schere aufgeht. Ich sage ja nicht, dass die Schere nicht aufgeht. Nur, du kannst diese Mannschaften, die seit Jahr und Tag in der Champions League spielen, die kannst du gar nicht. Also, wenn alles so bleibt, wie es ist, sind die uneinholbar, die kannst du nicht mehr einholen.
Also, genau, Frankfurt kriegt 60 Millionen, Bayern 70 Millionen aus der nationalen Vermarktung. Und dann kommen nochmal bei Bayern 45 Millionen on top aus der internationalen, bei Eintracht Frankfurt 13 Millionen.
Ja.
So, aber der Punkt ist ja der, natürlich ist, wenn der wenn die TV-Gelder ab dem übernächsten Jahr neu verteilt werden, also ab der übernächsten Saison, neu oder anders verteilt werden. Natürlich ist damit die Vorherrschaft vom FC Bayern noch nicht gelöst. Aber es wäre mal ein Signal. Es wäre mal ein Signal dahingehend, dass man eben sich doch darauf besinnt, dass das etwas Gemeinsames ist, was man quasi aufbaut und hinbekommen möchte. Und dass man gemeinsam vielleicht auch daran interessiert ist, den Fußball in Zukunft wieder attraktiver zu gestalten.
Ich glaube aber tatsächlich, dass das ist, glaube ich, eine Überlegung, die wird erst dann stattfinden, wenn der FC Bayern 15 Mal am Stück Meister geworden ist und man dann langsam das Gefühl hat, jetzt müssen wir vielleicht echt mal was machen, weil einfach auch keiner mehr guckt. Aber so, weil irgendwann hat auch keiner mehr Bock zu sagen, ja, das ist aber auch spannend zu gucken, ob mein Team in die Europa League kommt und der Abstieg ist ja auch spannend. Das Problem ist ja, und wenn ich jetzt vom FC, ich klinge jetzt mittlerweile wie ein Fürsprecher vom FC Bayern, so ist gar nicht gemeint, aber wenn ich jetzt Verantwortlicher vom FC Bayern und in gewisser Hinsicht ja auch Borussia Dortmund wäre, weil die ja nun mal da oben an der Spitze sind, dann hätte ich aber auch ein Problem damit, zu sagen, das Geld, was ich hier bekomme, so als Leistungsträger, das kriegen die anderen, da kriegen die anderen ordentlich was von ab, weil ich in meinem Selbstverständnis mich ja in einer ganz anderen Konkurrenz sehe, und zwar in der Konkurrenz mit den Mitbewerbern in Europa. Und da bin ich natürlich selber bestenfalls Mittelfeld und brauche jeden, gefühlt, subjektiv wahrgenommen, jeden Cent, um mit den Manchester Cities, den Uniteds und den Barcelonas dieser Welt mitzuhalten. Und wenn mir dann hier noch da die Krauter aus der Bundesliga, die zu dämlich sind, selber auch mal Meister zu werden, schöne Grüße nach Dortmund. Und wenn die jetzt auch noch kommen und sagen, ja, wir brauchen ja auch mehr Geld. Nee, fickt euch. Ich habe hier genug andere Sorgen in Europa. Ich muss zusehen, dass ich mit denen Schritt halte. So, und das ist die Denke, die okay, dahinter
aber,
steht.
Aber die Alternative ist, dass der Verein dann wie jedes Jahr übers Land tingeln muss und mindestens 4 bis 5 Retter Spiele im Jahr zu machen, ja, um insolvent oder fast insolvente Traditionsvereine zu retten.
Genau, also so läuft das.
So, ein bisschen auf Geld verzichten, dann hat man auch mehr Luft im Kalender und muss sich nicht über die Überspielung der einzelnen Profis Gedanken machen.
Aber genauso, aber genau das ist ja das ist ja die Krux bei der ganzen Sache. So, wenn es in Europa bombig liefe und man mit dem Geld, das man hat, immer ganz vorne mit dabei wäre, weil die anderen das Financial Fairplay einhalten und auch gesund wirtschaften, denn das tut der FC Bayern ja offensichtlich, sicherlich auch mit Unterstützung diverser Gelder von Allianz und Katar und Pipapo, aber es ist halt nun mal so, wenn dem so wäre, dann sähen sie sich vielleicht auch nicht, wie gesagt, subjektive Empfindung, in dieser Drucksituation das Geld zusammenhalten zu müssen und überall Kohle ranzuschaffen, wo es gerade eben geht, um halt eben nicht sich von Paris am Ende noch die besten Spieler abwerben zu lassen, weil die halt eben das Geld von den Scheichs haben. Übrigens auch nochmal eine Frage, wie lange das
Geld kann
haben.
Übrigens ist. Noch, ja, man kann übrigens vielleicht eine ganz kurz, Lukas, eine Zahl noch mit reinbringen, weil das ja immer mit reingebracht wird, dass wir, um europäisch mithalten zu können, diese Gelder brauchen und so weiter, kann man nur ganz kurz erwähnen. Letzter Champions League-Titel vor 7 Jahren, letzter Europa-League-Titel vor 23 Jahren. Mhm. Also das könnte man jetzt auch als Gegenargument sozusagen bringen. Ja, ja. Thomas Röttgemann von Fortuna Düsseldorf geht so weit, damals als die Gelder sozusagen paritätisch verteilt worden sind, gab es immerhin 97, nämlich den UEFA Cup und die Champions League gemeinsam.
Ja, nur wenn es jetzt, nur das, bevor das jetzt runter gerät, mein Wunsch ist das alles nicht. Mein Wunsch ist, dass die Gelder anders verteilt werden und dass von mir aus auch Eintracht Frankfurt die Chance hätte, um die Meisterschaft mitzuspielen. Das wäre eine geile Bundesliga. Oder voll. Gladbach, wenn man nicht einfach nur 20 Spieltage das Gefühl hätte, ja, die sind jetzt da oben dabei, aber es wird nicht zu mehr reichen, sondern wenn du wirklich das Gefühl hättest, dieser Wunschtraum basiert auf echter Evidenz, dass dieser Verein, also in dem Fall jetzt Borussia Mönchengladbach, Meister werden kann, weil es auch monetär zu mehr reicht. Das wäre mein Wunsch. Klar, jeder von uns will eine Bundesliga sehen, in der auch Werder Bremen wieder die Chance hätte auf die Meisterschaft. Logisch.
Das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass Eintracht Frankfurt Meister werden kann, da hatten die noch Bashirou Salou und Rolf-Christe Guimien.
Und das aber auch nur für 5 Spieltage. So,
aber man muss ganz klar sagen, Uli Hoeneß, weil wir schon ein paar Mal über ihn gesprochen haben, er ist ja der Onkel von dem Trainer. Der hat die Lösung. Also es ist total untergegangen, aber der hat die Lösung. Da müssen sich die anderen einfach mehr anstrengen.
So. Nee, und Ultras raus aus dem Stadion.
Bitte, ja, niemand braucht die Ultras.
Aber so. ich hab was für euch. Ich hab was für euch, weil wir über dieses Hegemonial schon gesprochen haben. Kleines Quiz. Ja, mhm. Ich lese mal 6, 7 Spielernamen vor und ihr sagt mir, wonach ich suche.
Okay.
Also, Nesta, Van Bommel, Seedorf, Ronaldinho, Robinho, Abiati, Kevin Prinz Boateng, Pirlo, Flamini und vielleicht noch Cassano und Zlatan Ibrahimovic.
Also ich bin, was ist mit Milan?
Ja, aber was, genau, das ist Milan, ja. Aber welche Milan-Mannschaft?
Das ist die Milan-Mannschaft aus dem Jahr 2013.
Es ist die Mannschaft aus 2011. Das ist der letzte Meister in Italien, so, der nicht klar. Juventus Turin hieß.
Ah, macht natürlich Sinn, ja klar. Wahnsinn, ne? So. Mit dem Moonwalk von Boateng. Genau.
Ja, genau.
Aber
ja.
Daran sieht man es doch. Das ist doch das, wie es im Grunde genommen ja auch eben eingeleitet worden ist. Also wir haben diese Serienmeister in der Bundesliga und in der Serie A und natürlich auch noch in Frankreich. Wir haben dieses Thema Kass-Urteil, das wieder die Strafe gegen Manchester City einkassiert hat. Was
ja, aber die müssen, so klar aber die war, müssen 10 Millionen Strafe zahlen.
Ach so, das habe ich gar nicht, das wusste ich gar nicht.
Das ist natürlich der Hammer. Dann stand da ja, das zahlen die aus der Portokasse. Ist das nicht scheiße? Warum zahlen sie es nicht wenigstens aus ihrer?
Oh Gott. Wir haben die WM in Katar. Wir haben, also das Ding ist, der Fußball ist so kaputt und funktioniert trotzdem auf eine gewisse Art und Weise immer noch. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Im Übrigen anders als die Formel 1 beispielsweise, die ja lange Zeit, und die hat mittlerweile beschlossen, dass es ein Einheits-, also es ist eine Etatdeckelung für alle Rennställe gibt, dass du eben nicht diese Ferrari und Mercedes und Red Bull hast, die halt mit immensen Etats einfach sich mehr oder weniger, gut, außer Ferrari, aber mehr oder weniger die Siege erkaufen können, sondern es wird einen gedeckelten Etat geben, es wird gedeckeltes Material geben und so weiter und so fort, um die Formel 1 wieder spannender zu machen. Also die haben es ja erkannt. Und da sind aber auch Quoten zurückgegangen, Interesse zurückgegangen, Sponsorengelder zurückgegangen, Eintrittskarten zurückgegangen. In der Bundesliga ist das ja nicht der Fall. Oder wenn, nur sehr, sehr marginal. Und das finde ich ehrlicherweise schon durchaus beeindruckend.
Ja.
Ich bring's noch nicht ganz zusammen. Also das eine ist natürlich das Moralische und gerade bei Manchester City, wo man sagt, geht doch so nicht. Ihr könnt doch nicht noch extra Geld, also man kriegt dieses ganze Geld von den Scheiß und dann deklariert man das als Sponsorengeld. Das ist ja ein ganz klarer Verstoß. Und dann wird gesagt, okay, es gibt keine Beweise dafür. Aber es geht ja trotzdem darum, es ist dieses eine, dass man sagt, ey, was machen die Scheiß da? Ist ja unerträglich. Aber auf der anderen Seite hat Manchester City gerade zum dritten Mal die 100 Tore geknackt in der Premier League, ist zwar nur Zweiter geworden, hat aber eine unglaubliche Saison gespielt. Offensiv ist es reines Spektakel und leider, und da sind wir wieder bei diesem Thema, wir sind ja auch nur Junkies einer Droge, das ist das Problem. Ich bringe das nicht, ich sehe die ja unglaublich gerne Fußball spielen in der Zusammensetzung und dieser Kader kostet ja nun mal Geld. Also, wenn du einen De Bruyne hast, der es als erster Spieler irgendwie geschafft hat, die 20-Assist-Marke sowohl in der Bundesliga als auch in der Premier League zu brechen, wenn du dann eine Mannschaft hast, die 102 Tore schießt, naja, die ist halt so zusammengestellt. Wie kommt man davon wieder weg? Weil letztendlich ist ja auch eine Frage der Sehgewohnheiten. Wir sind ja mittlerweile dran gewohnt. Und auch Liverpool, ja, mit dem amerikanischen Konsortium, was da im Hintergrund steht, auch die spielen nicht für Nüsse. Auch die sind erst Champions-League-Sieger geworden und konnten Barcelona schlagen und konnten diese Meisterschaft mit 18 Punkten Vorsprung gewinnen, weil sie das Geld hatten, Alisson Becker und wie heißt er?
Jürgen Klopp.
Van Dijk, Virgil van Dijk.
Van Dijk, ja, klar. Genau. Ja, ja. Auch die haben ja Geld gekostet. Also wie kommst du davon weg? Das Problem ist, ich will ja auch das Beste sehen. Also Serienmeister, es ist ja nun mal, wir leben in einer Netflix-Zeit. Ich will ja auch das Beste sehen. Ich will die besten Mannschaften sehen. Wie kommst du da wieder weg? Und lässt sich sozusagen Moral und Ethik mit dem Spektakel überhaupt vereinbaren? Und ich glaube, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, dass das Rad so weit überdreht ist, weil wir auch uns über all die Jahre daran gewöhnt haben, dass wir davon nicht mehr wegkommen werden.
Man sieht es übrigens interessanterweise, wenn man ein bisschen interpretiert, apropos Netflix und damit ja auch so ein bisschen den Blick mal auf internationale Konzerne oder international operierende Konzerne nimmt, dass sich, was alle erwartet haben, Amazon eben nicht um die Bundesliga kümmert, sondern in die Champions League einsteigt, ist möglicherweise auch ein Wink mit dem Zaunfall, dass man zwar damit gerechnet hat und sich möglicherweise als DFL auch erhofft hat, dass Amazon als neuer Player aufgebaut wird, aber sich total zurückgehalten hat in dem letzten Rechte-Poker, aber eben 6 oder 8 Monate vorher ein Champions-League-Paket gekauft hat, ist vielleicht eben auch ein Wink mit dem Zaunfall.
Aber muss man nicht auch sagen, was du vorgelesen hast, dieses nochmal, dieses Hegemonial von den Bayern, von Juventus, von PSG und die englischen Clubs. Es hört sich alles nicht gut an, aber ist es nicht letztendlich, wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückdenken, das endgültige Plädoyer für diese Super League?
Jetzt wird's, glaube ich, sehr lang, wenn wir damit.
Ja gut, dann nehmen wir das wie die letzten Male. Wir haben eine große, ich finde, wir haben eine gewisse Exzellenz entwickelt in Cliffhangern, die wir nie einlösen.
Ja.
Also liebe Zuhörer, liebe Fans von MML, natürlich reden wir nächste Woche darüber, über die Frage, ist das nicht das Plädoyer für die Super League? Haben das aber, sobald die Sendung vorbei ist, vergessen und fangen. Wir sind wie die Simpsons. Wir fangen jede Woche wieder bei Null an. Das ist das Schöne.
Ja, richtig. Und vor allen Dingen werden wir ja schon in der nächsten oder übernächsten Folge darüber reden, wie geil dieses Champions League Turnier in Lissabon
ist. Lissabon. Ja, und auch in Lissabon muss man das aus der Portokasse zahlen.
So, jetzt hast du den Witz aber zweimal gemacht. Das ist für mich auch tatsächlich der.
Geh du mal jetzt. Alles anders diese Saison bei MML. Mike Nöcker geht.
Ich weiß gar nicht, wie das geht.
Und wir melden uns dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir melden uns dann nächste Woche mit dem Bericht aus Lissabon.
So, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich muss pinkeln gehen, ich muss los, ich habe auch noch zu tun.
Mir reicht jetzt auch die Scheiße hier. Tick vor hier, Viertel nach, also eineinviertel Stunde, das ist auch dasselbe Geld. So, wer zahlt mir denn die Viertelstunde extra? Das ist auch die Frage.
Das ist eine gute Frage.
Ja. Vor allen Dingen, Micky Beisenherz ist so oft 5 Minuten früher gegangen, dass er mittlerweile 2 Sendungen alleine machen müsste.
Das ist ein guter Punkt. So, aber das will er sich ja jetzt auch nicht mehr.
Nee, das will er. Jetzt ist er nämlich typisch weg.
Jetzt ist er nämlich beleidigt. Mann. Schön, dass es wieder losgeht. Frohes neues Jahr und viel Spaß. Das war die erste Episode der neuen Saison. Was haben wir denn eigentlich? 2020, 2021, Episode 1. Leute, es wird die geilste Saison aller Zeiten.
Am Ende dieser Staffel gibt es vielleicht eine Europameisterschaft. In Katar.
In diesem Sinne. Danke, tschüss und eine schöne Woche.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.